aus dem Römerbrief des Apostel Paulus aus Kapitel 1. Die vier Verse, die das zusammenfassen, über das dann Paulus in seinem weiteren Brief reden wird. Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet, so liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Liebe Gemeinde, vor einem Monat wurden wir hier in einem Forum, in einem Vortrag von Andrea Klimt darauf hingewiesen, dass es eine bedrängende Frage gibt, die immer wieder eine Rolle spielt. Ist Gott gerecht? Und sie hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn diese Frage offen bleibt, dann lässt diese Frage oft genug Nichtchristen an Gott scheitern. Und sie fordert uns Christen heraus, an dieser Frage zu reifen oder auch ins Taumeln zu geraten. Ist Gott gerecht? Ja, die Menschen sagen, wenn es denn überhaupt Gott gibt, ist er da nicht ungerecht angesichts der ungerechten Verhältnisse in dieser Welt und lässt er das alles teilnahmslos laufen? Ist Gott gerecht? Gewöhnlich haben wir Menschen eine Vorstellung davon, was Gerechtigkeit ist. Ja, meistens Zuteilungsgerechtigkeit, wie wir es gerade auch bei den Kindern gesehen haben. Ja, im Bild einer Waage, ne, das muss alles im Gleichgewicht sein. Ja. Eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die wir haben und die wir dann Gott überstülpen. Und das ist unser menschlicher Maßstab anhin. Unser Voreingenommensein, wie denn so ein Gott zu sein hätte. Aber interessant wäre doch dabei, wie Gott sich selbst sieht im Blick auf uns und was er denn von Gerechtigkeit hält. Wie denn dort, wo wir sein Reden hören, in der Bibel denn Gerechtigkeit verstanden wird. Na? Aber wir sind nicht die Ersten, die darüber diskutieren. Schon Paulus diskutiert engagiert mit seinen Leuten über die Gerechtigkeit Gottes. Und er schreibt, ich schäme mich nicht, diese Diskussion zu führen. Und was wir bei ihm lesen können, nötigt mir allen Respekt ab. Das ist ein mutiger Glaube, der das Gespräch und die Auseinandersetzung mit seinen Menschen seiner Zeit nicht scheut. Ja. Und den Streit, auch den positiven Streit über die Wirklichkeit des Menschen sucht und auf der anderen Seite über Gottes Gerechtigkeit. Was ist denn unsere Wirklichkeit? Ein mutiger Streit um Antworten, ein Streit, der sich den Realitäten des Lebens stellen will. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen diesem Gespräch über ihre Realitäten ausweichen. Ja, wer kann und wer will sich mit tiefgehenden Fragen beschäftigen, aber keine Zeit oder auch zu lästig oder auch zu ängstigend. Ja. Man hat so halt seine Erfahrungen und Vorstellungen und Kirche. Naja, neulich im Hamburger Abendblatt wurde ein junger Priester vorgestellt. Ja, dann hat man ihn gefragt, wie reagieren denn die Leute so deiner Umgebung darauf, dass so ein junger Mensch, also ein fescher junger Mensch, Priester wird. So ein ungewöhnlicher Weg. Und er sagt, immer wieder wird nach Zölibat und Sexualität gefragt, immer nur daran, aber nicht nach dem Eigentlichen, ja, was ihn treibt und bewegt, ja, dieser Gott in seinem Leben, den er zur Sprache bringen will. Immer nur dasselbe Thema. Ja, das nervt, sagt er. Und er will die Menschen doch herausfordern, sich zu fragen, wie denn die Seele zu ihrem Recht kommt. Wie kommt deine Seele zu ihrem Recht? deine Seele in einer säkularisierten Welt, wo sie sonst nirgendwo mehr Nahrung bekommt. Und die Menschen sich ihrem ureigensten Thema denn stellen und es bewegen, statt auszuweichen. Oder ein anderes Beispiel: in den Trauerzügen auf dem Friedhof, beim Gang zum Grab, da höre ich immer, wie hinter mir viel geschwatzt wird. Nicht immer, aber es hat zugenommen. Man kann das für würdelos halten, ja. Aber noch mehr denke ich, man flieht damit vor der Wirklichkeit, vor der Einsicht, ja, dass jeder in der Reihe steht, ne, vor dem Grab. Man weiß nur nicht, an welcher Stelle. Das ist die Realität. Und dieser Realität zu begegnen, wäre dort zu schweigen. Wäre es möglich, ist dann immer meine Frage, mein Gedanke, sich für diesen einen Moment der Wirklichkeit zu öffnen. Und dann kann man auch die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes mit einbeziehen, wenn wir Menschen ehrlich werden und uns stellen. Paulus stellt sich dieser Frage. Und Paulus will diesen Streit suchen mit seinen Menschen um diese Wirklichkeit. Auch um das angemessene Verstehen. Dass man nicht auf der Oberfläche irgendwo erreicht, nicht durch Stimmungsmache erreicht, sondern indem man sich dem stellt. Und so redet Paulus von der Gerechtigkeit Gottes. Und er fängt an, einen Schatz zu heben aus dem Alten Testament. Ja? Nämlich einem Verständnis von Gerechtigkeit, bei dem Gott selber mitreden darf. Was er denn darunter versteht. Und deswegen schreibt Paulus hier, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Also wenn ich wissen möchte, was Gott denn von Gerechtigkeit hält und wie er sie versteht, muss ich im Evangelium nachschauen. Dazu fordert Paulus auf. Dort wird die Gerechtigkeit zur Sprache gebracht. Nämlich Gerechtigkeit heißt, und das haben wir so schön im Deutschen zur Verfügung, jemandem gerecht werden. Also nicht die Zuteilungsgerechtigkeit, sondern jemandem gerecht werden. Du bist anders als du. Und so begegnet dir Gott. Und dass Gott in Jesus vor jedem von uns steht, uns anschaut und sagt, du bist mir recht, so wie du bist. Das ist auch eine schöne Möglichkeit im Deutschen, jemandem gerecht werden zu sagen, du bist mir recht. Gerechtigkeit beschreibt dann Gottes Liebesinitiative von Anfang an und dann in Jesus Christus. Du bist mir recht und ich, dein Gott, will dir und deiner Wirklichkeit gerecht werden. So wie du jetzt hier bist, alt, jung, wie wir es eben ja auch versucht haben mit den Kindern anzudeuten. Du bist mir recht. Nun kann man ja einwenden, wir sind ja auch bei Streit jetzt, ne? Das ist ja ganz schön frech von diesem Paulus, da kommt einer her und sagt, wenn wir von Gottes Gerechtigkeit reden, dann muss man zunächst ja auch Gott verstehen und er, Paulus, würde Gott verstehen im Evangelium. Ja? Das kann man ja auch für arrogant halten, wenn man von außen kommt. Ne? Ja, das ist frech, warum nicht? Warum soll Kirche nicht herausfordernd sein in dieser Welt, in der Diskussion? Nicht arrogant, nicht von oben herab, aber in der Diskussion darum, was denn die Wirklichkeit des Menschen ist, stellen wir uns der Realität. Paulus beschreibt das ja hier mit Griechen und Nicht-Griechen sollen sie verstehen. Also er hat Extreme vor Augen, also ein Philosoph und die Boulevardpresse. Ja? In dieser Spannung die Diskussion zu führen in dieser Welt, was ist unsere menschliche Wirklichkeit? Lasst uns streiten, nicht besserwischerisch, auf keinen Fall, aber auch nicht harmlos. Lasst uns streiten über das rechte Verständnis des Gottes, der Vater Jesu Christi heißt. Ja, es wird über so viele Nebenplätze auch innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche gestritten und auch zu viel über Moral. Aber die einzige Frage ist doch, wer ist dieser Gott? Das ist doch die Frage, wenn das stimmt, dass die Frage nach, ist Gott gerecht, die entscheidende Frage ist. Ne? Die heute wieder ins Gespräch zu bringen. Aber wer ist Gott? Wie ist er? Und wer sind wir? Wer sind wir? Übrigens genügen wir Menschen denn unseren eigenen Kriterien von Gerechtigkeit? Das wäre ja auch nochmal auszutauschen. Aber der Fluchtweg aus der eigenen Verantwortung hin zu einem Gott, den man für alles verantwortlich macht, der ist ausgeschlossen. Das geht ja so schnell, ja? Wenn man dann zu einem Gott flüchten will, dann nur um sich seiner eigenen Verantwortung entweder nicht bewusst zu werden oder einen anderen verantwortlich zu machen. Wir Menschen sind für viele Dinge verantwortlich, die wir angerichtet haben. Und Paulus sagt, wenn man dann weiterliest, der Mensch hat sich selbst eingeschlossen. Auch in den Folgen des Tuns. Der Mensch hat sich von Gott isoliert. Oder aus der Sicht des Glaubens, Gott hat sie dahingegeben an die Folgen ihres Tuns. Er hat sie laufen lassen. Er hat uns laufen lassen. Und wir müssen nun das tun, was wir uns gewählt haben. Wir müssen jetzt etwas aus uns machen. Ein Philosoph hat geschrieben, der Mensch muss jetzt die Zähne zusammenbeißen und alles auf eine Karte setzen, nämlich auf sich selbst. Das ist die Wirklichkeit oder die Realität, um die wir streiten könnten. Weltweit gilt das, generationsübergreifend. Und so lässt uns Paulus diskutieren, nicht nur Momentaufnahme, wo es uns vielleicht in unserer Gesellschaft im Moment gut geht und sagt, was hast du denn? Und wir sehen nicht, was weltweit wirklich getrieben wird. Weltweit haben wir nach dem Zusammenbruch des Kommunismus kein Programm mehr, keine Idee mehr unter uns Menschen, wie es hoffnungsvoll weitergehen kann. Ich wüsste jetzt keine. Keine menschheitsübergreifende Idee. Also man könnte auch sagen, wir taumeln so ein bisschen dahin. Ja? Die Umweltzerstörung, die vorsätzliche, gnadenlose Ausbeutung der Welt. Politisch sind wir in einer verheerenden Situation. Und liebe Schwestern und Brüder, mir geht es nicht um eine Schwarzmalerei, ja, auch nicht um Angstmacherei, sondern mir geht es darum, und dem Paulus, um realistische Konzepte der Menschheit, wie man gemeinsam handeln könnte zum Wohle aller. Darum geht es. Und da möchte ich mit Paulus und allen wohlmeinenden Menschen gerne austauschen. Und wir werden sicherlich einig sein, dass uns das Gemeinsame nicht mehr gelingen will. Wo man sich gerade weltpolitisch zum Klimaschutz irgendwie geeinigt hat oder verständigt, steigt einer aus und das Kartenhaus bricht wieder zusammen. In vielen anderen Dingen auch. Oder die Flüchtlingsbewegung, die Europa erreicht hat, ist ja nur ein kleiner Teil der Flüchtenden in dieser Welt. Die Menschheit hat keine Antwort. Er hat keine Antwort darauf. Aber sie hat dennoch Verantwortung. Denn wenn Menschen vor Menschen fliehen, ist es vor allem des Menschen Verantwortung. Darüber müssen wir reden. Darüber redet Paulus. Liebe Schwestern und Brüder, ich rede gerne mit Menschen voller Optimismus, ja, die ihr Leben voller Optimismus auch gestalten wollen. Auch wenn sie keine Christen sind. Ich rede gerne mit Humanisten, die das Gute im Menschen glauben und es fördern wollen. Ja, gerne. Auch Paulus redet mit solchen aus dem Judentum seiner Zeit. Die sagen, tue das Gute und es wird gut. Das finde ich einen schönen Satz. Tue das Gute und es wird gut. Ja, aber es darf nichts dazwischen kommen. Es ist dazwischen gekommen, dass der Mensch nicht mehr beherrscht. Da ist eine Dynamik, da ist eine Kraft. Eine Dynamik, könnte man sagen, in diesem Eingeschlossensein. Ja? Und diese Kraft heißt Sünde. Das hat zunächst mal weniger mit Moral zu tun, sondern mit einem Scheitern an sich selbst. Eine Kraft, die an sich selbst scheitern lässt, die einschließt in Resignation, wo man dann sagt, es hat ja doch alles keinen Sinn mehr. Wo ein Mensch das sagt, da spürt man etwas von diesem Eingeschlossensein. Warum der Hass? Warum die Eskalation des Bösen? Warum lassen sich Menschen verführen von den frechen Demagogen in dieser Welt, die geschickt die modernen Medien, ja, missbrauchen? Warum ist das so? Paulus sagt, Sünde, das ist die Kraft, die in Lebensresignation einschließt. Überall, wo es heißt, es hat ja doch keinen Sinn, oder lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Übrigens, das ist ein Sprichwort, das Paulus im 1. Korintherbrief zitiert. Im Gespräch mit seinen Menschen, ja. Wir spüren, der ist dran. Ja? Was soll als Wirklichkeit gelten? Wer ist Gott darin? Er sagt, da ist eine Kraft, die im Wege steht. Die im Wege steht, mit sich selbst neu anfangen zu können. Wir sind immer schon mit Folgen belastet. Unsere eigenen und der unserer Vorfahren, Taten und Einstellung. Da kommen wir nicht mehr raus. Beziehungsweise es wäre schön, wenn wir im Gespräch mit unseren Menschen eine Idee finden würden. Aber bisher habe ich keine gehört. Ich habe Paulus gehört. Ich habe das Evangelium gehört. Und davon rede ich davon. Wenn wir Menschen über den christlichen Glauben, über Gott diskutieren, dann kann man sich, und das wäre mein erster wichtiger Punkt, ein gründliches Hinschauen auf uns Menschen nicht ersparen. Ohne dem gibt es auch kein Verstehen der Gerechtigkeit Gottes. Paulus hat also seine Gesprächspartner zunächst zur Eigenschau gezwungen. Und dann zeigt er etwas anderes. Gott würde nicht dahingeben oder laufen lassen oder eingeschlossen lassen, wenn er nicht schon selbst hinterhergelaufen wäre. Das zeigt Paulus. Wenn er nicht schon selber hinterhergelaufen wäre. Und davon will Paulus reden, vom hinterherlaufenden Gott, der den Namen Jesus von Nazareth trägt. Und ich sagte ja eben, Paulus will einen Schatz oder hebt einen Schatz aus dem Alten Testament. Der hat da im Hinterkopf Jeremia. Bei Jeremia haben wir das Gespräch Gottes mit Menschen dokumentiert, wo Menschen sagen, nein, wir setzen auf Politik, wir setzen auf unsere eigenen Ideen. Und das geht gehörig schief, das geht in eine nationale Katastrophe. Und dann haben wir im Jeremia-Buch einen ganz bewegenden Abschnitt, in dem man Gott reden hört, so zwischen den Zeilen, wo er fassungslos sich zeigt, ich musste es doch tun, die wollten doch nicht, ich musste sie doch laufen lassen. Auch wenn es dann eine nationale Katastrophe geworden ist. Ich habe doch alles gesagt, ich habe geworben, ich habe geschrien durch die Propheten. Und seine Menschen gehen ins Chaos. Und nur eben in diesem Jeremia-Buch meldet sich Gott plötzlich zurück. Da gibt es einen ganz bewegenden Vers. Immer wenn ich an sie denke, dreht sich alles in mir um. Oder man kann auch übersetzen, es geht mir an die Nieren. Ich muss mich ihrer annehmen. Ja? Das ist der Gott, der hinterherläuft. Oder so wie der Vater im Gleichnis Jesu dem Sohn entgegenläuft, ja, sich bewegt hinterher oder hin zu ihm. Übrigens habt ihr das mitbekommen, vor kurzem landete ja ein Scheich, ich glaube, in Moskau. Und der hatte eine goldene Rolltreppe. Ne? Und da ließ er sich runterfahren und die stockte plötzlich auf der Hälfte. Dann eine halbe Minute da gestanden und wusste nicht, soll ich mich bewegen oder nicht. Irgendwie haben die Leute ihn dann doch bekommen, dass er dann bei einer Rolltreppe auch die Stufen nehmen kann. Aber das hatte was mit Orientalen zu tun. Ein Orientale verliert seine Würde, wenn er sich da bewegt. Und so der Vater auch im Gleichnis Jesu, ja, der macht etwas total Untypisches für einen vornehmen Orientalen, dass der sich bewegt. Weil Jesus vom hinterherlaufenden Gott redet. Der nicht stehen bleibt, sondern hinterhergeht. Gott ist hinterhergelaufen, hineingelaufen, hineingekommen in das Verschlossensein. Das Dahingegeben, von dem Paulus dann weiterredet, ist nur die halbe Wahrheit. Das Entscheidende ist, dass er dort zu finden ist, wo wir sind. Er hat sich in Jesus dahingegeben, ja? So sagt Paulus dann später. Er ist uns hinterhergekommen, wo Menschen an sich selber leiden und zugrunde gehen. Wir Menschen sind, wenn wir über Gerechtigkeit Gottes diskutieren, nicht auf der Augenhöhe Gottes. Ja, wenn wir unsere Vorstellung von Gerechtigkeit wie eine Messlatte an Gott legen. Aber Gott kam, ist in diesem Menschen Jesus von Nazareth zu finden und da ist die Augenhöhe, wo er kommt und von sich sagt, ich bin Mensch geworden. Da ist die Augenhöhe. Gott selbst bringt uns auf Augenhöhe, wo er sich mit uns einschließen lässt, um uns zu befreien. Also wenn Gott nun von Gerechtigkeit reden lässt, dann redet er von Treue, seiner Treue zu uns Menschen. Wenn er von Gerechtigkeit reden lässt, dann sagt er, du bist mir recht. Und ich will dir gerecht werden. Und zwar auf Augenhöhe deiner ganz persönlichen Situation. Und ich laufe hinter dir her. Und du wirst mich nicht los. Wie auch immer du dich entscheidest. Ich bleibe dran. Das ist das Verständnis von Gottes Gerechtigkeit in der Heiligen Schrift. Und Gott lässt so von Gerechtigkeit in seinem Sinne erzählen. Und dann kommen mir die Bilder, wie Jesus mit den Ausgeschlossenen Nähe sucht. Ja? Gerade mit den Ausgeschlossenen, die eingeschlossen wurden in lauter Vorurteile von den Menschen damals. Da haben wir das wieder. Ja? Das Eingeschlossene sein, er kommt in das Eingeschlossene rein. Er lässt sich geradezu mit einschließen. Naja, was haben die anderen gesagt? Ne? Der ist mit der Fristen und so weiter und so weiter. Sie haben ihn gleich mit eingeschlossen in ihre Vorurteile. Aber er kam hinein in ihre persönliche Situation, um ihnen gerecht zu werden und sagt, du bist mir recht. Und wie sie alle hießen, ja, Zachäus und Nikodemus und wie sie alle hießen. Du bist mir recht. Ich werde dir gerecht. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und davon lässt er erzählen. Wie er den sogenannten Sündern begegnet ist, ja, die in die Macht der Resignation, tiefe Resignation eingeschlossen waren. Der Gichtbrüchige zum Beispiel, ja, die haben gesagt, es hat keinen Sinn mehr. Und da kam er rein und ließ die Menschen seine Gemeinschaft erleben und spüren, ich habe wieder eine Chance, weil ich ihm recht bin. Und Gott in seinem Leben zu spüren war, zu erkennen war, ich will dich und ich will mein Leben mit dir teilen. Und sei es mitten in Resignation und mitten in Tod. Liebe Schwestern und Brüder, davon lasst uns reden, wenn wir es tun wie Paulus, nämlich das intensive Gespräch suchen. Das ist mutiger Glaube. Der fordert heraus, natürlich, auch uns selbst. Aber wir haben keinen Gott, der mit Werbegeschenken und Wohlgeschenken kommt, damit wir ihn wählen sollen. Er ist auch kein nützlicher Gott, der nur nützlich sein will, sondern er will Beziehung. Er will Verbundenheit. Da haben wir das Wort Bund drin, ja? Er will Verbundenheit. Er will in Höhen und Tiefen mit uns sein und nahe sein. Und die Frage nach ist Gott gerecht, wird dann zur Anfrage, willst du das? Willst du mich so? Und da muss jeder eine eigene Antwort darauf finden. Und manchmal darf man strahlen und ein tiefes Ja weitergeben. Vielleicht ist es manchmal auch ein seufzendes Ja, aber hoffentlich auch ab und zu ein staunendes Ja. Ja, ich will deine Gerechtigkeit, weil du mir gerecht wirst und ich dir recht bin. Amen. Der Chor singt uns nun das Lied Gottes Führung, fordert Stille und wir werden vorher noch auf den Text hören.